Es war am 18. Februar, als Studenten im Lichthof der Münchner Universität Flugblätter von der Empore warfen. Der Pedell hatte sie erwischt und schrie: Ich verhafte sie. Die Geschwister Hans und Sophie Scholl, ihr Freund Christoph Probst, sie wurden verhaftet und wenige Tage später wegen Hochverrats hingerichtet. Das war am 22. Februar 1943, heute vor 75 Jahren. Was hatten die jungen Studenten, Mitglieder der Widerstandsgruppe Die Weiße Rose, zu der auch Professor Kurt Huber, Alexander Schmorell und Willi Graf gehörten, getan? Worin bestand ihr Verbrechen? Die Historikerin Barbara Beuys hat sich damit beschäftigt, hat ein Buch, eine Biografie über Sophie Scholl geschrieben, erschienen als Taschenbuch im Insel Verlag. Frau Beuys, 75 Jahre ist die Flugblattaktion im Lichthof der Münchner Uni her, eine bewegende Szene mit unfassbarem Ausgang. Sie hatten einen entschlossenen Willen, einen ungeheuren Mut zum Widerstand gegen das, was im NS-Regime passierte. Woher kam diese auch moralische Entschlossenheit?
Es wird erstaunlich sein, wenn Sie hören von mir, dass das sehr schwer zu eruieren ist, was der Grund und der Anlass für diesen unglaublich mutigen Widerstand war. Denn man muss wissen, dass Hans und Sophie Scholl von 1933 bis 1938 sehr aktiv, er in der Hitlerjugend und sie im Bund Deutscher Mädel war. Sie waren engagierte Nationalsozialisten, im Gegensatz zu ihren Eltern, die feste Demokraten waren. Und haben dort nicht nur eine Jugendsünde begangen, sondern richtig mitgemacht. Und wir haben kein wirkliches Bekehrungserlebnis, was die beiden betrifft. Wir können nur sagen, der Umschlag ist gekommen, als der Zweite Weltkrieg ausbrach. Da ist ihnen offenbar es wie Schuppen von den Augen gefallen, dass diese NS-Leute, die ihnen sagten, wir bauen ein neues Europa, ein humanistisches, im Grunde autoritäre Eroberer waren und dass auch ihre eigene Freiheit mit diesem Krieg völlig eingeschränkt war. Und von da an waren sie in Briefen und Tagebucheintragungen nachzuweisen Gegner dieses Regimes.
Gegner des Regimes mit großer Zivilcourage, würde man heute sagen, mit großem Widerstand. Braucht es für diese Eigenschaften eine bestimmte, ich frage das, Disposition, soziale Voraussetzungen, haben Sie jetzt gerade schon angedeutet, auch im Elternhaus. Der Gruppe war ja bewusst, was auf dem Spiel stand. Ihnen war klar, dass die Sache womöglich schief geht, sie mit ihrem Leben ja bezahlen könnten.
Ich denke, in Ihrem Fall kann man das auch die Spuren verfolgen. Dieses Elternhaus, auch wenn sie am Anfang gegen die Eltern waren, die Demokraten waren, sie haben von denen doch mitbekommen, von der Mutter, einen festen, wenn auch weltoffenen protestantischen Glauben. Und der Vater war Atheist, der glaubte an die humanistischen Ideale eines Friedrich Schillers. Das haben sie mitbekommen und diese Familiengrundlage war etwas ganz Festes. Das haben sie auch immer behalten. Und ich glaube, dorthin sind sie dann wieder zurückgekehrt mit dem Krieg und haben gesehen, das Menschenbild, das sie haben, verträgt sich nicht mit dem des Nationalsozialismus. Und sie wollten auch ganz persönlich frei sein. Sie wollten studieren, was sie wollten, was im Krieg nicht mehr ging. Also sie waren auch sehr persönlich davon tangiert.
Hannah Arendt hat sich mit dem Phänomen des Bösen ja vielfach auseinandergesetzt. 1965 hielt sie in New York eine Vorlesung über das Böse, reflektiert in diesem Kontext auch die Menschen, die sich aufgelehnt haben gegen den Nationalsozialismus und sagt, ihr Maßstab sei das Selbst und nicht die Gemeinschaft oder die Welt. Ist das die moralische Grundlage für den Widerstand oder Herzensbildung, auch ein Wort, das Hannah Arendt gut kannte?
Das gehört sicher dazu und dazu gehört eben die Enttäuschung, dass diese jungen Leute während der aktiven Zeit vor dem Krieg sich eingesetzt haben für das, was die Nationalsozialisten Volksgemeinschaft nannten. Das wollten sie ja eigentlich. Sie wollten eine gerechte Ordnung bauen und dachten, das können wir mit diesen braunen Herren. Und dann war die Erkenntnis, nein, das geht nicht. Und auch die Erkenntnis, dass der allergrößte Teil der Menschen um sie herum diesen braunen Herren zuliefen und sie unterstützten. Sie sahen, sie waren allein und sie mussten eine ganz kleine feste Gruppe bilden, um dem widerstehen zu können und ein solches Risiko einzugehen.
Nun gab es ja nicht nur die Weiße Rose, es gab ja auch andere Widerstandsgruppen, die Gruppe um Stauffenberg, das Attentat vom 20. Juli 1944, der Kreisauer Kreis um Moltke. Dietrich Bonhoeffer wäre zu nennen. Wie ist Ihrer Meinung nach die weiße Rose im Gesamtgefüge des Widerstands gegen den Nationalsozialismus einzuordnen?
Es ist sicherlich ein Mosaiksteinchen, wobei der Hans Scholl versucht hat, zu einer Gruppe, die in der jungen Bundesrepublik lange Zeit diffamiert worden ist, die Widerstandsgruppe der Roten Kapelle, der hat versucht, der Hans Scholl zur Roten Kapelle Kontakte aufzunehmen, das ist aber nicht gelungen, es war auch viel zu gefährlich. Aber wenn man das Ganze sieht, dann sind es doch Mosaiksteine, die ineinander passen. Und wenn ich bedenke, was der Hans Scholl gerufen hat, bevor er starb, und was Sophie Scholl auf den Aktendeckel ihrer Anklageschrift geschrieben hat, nämlich das Wort Freiheit, dann ist das eine verbindende Größe dieser Gruppen gewesen.
Zum Schluss die Frage, Frau Beuys, was bleibt heute von der Weißen Rose? Es gibt ja die Denkstätte im Hauptgebäude der LMU in München. Es gibt Briefe und Aufzeichnungen von Hans und Sophie Scholl, herausgegeben von Inge Jens, haben Sie auch schon erwähnt. Es gibt Biografien, darunter Ihre. Es gibt Verfilmungen. Wie beobachten Sie das? Ist die Erinnerung an die Widerstandsgruppe heute im Jahr 2018 schwächer geworden oder ist eher das Gegenteil der Fall?
Nach meinem Gefühl her ist es nicht weniger geworden, sondern je mehr man erkennt, dass, ich beziehe mich jetzt mal auf Sophie Scholl, die ich besonders gut kenne, dass eine Person war mit vielen Widersprüchen und eben keine Ikone, das muss man schon sagen, wie ihre Schwester Inge Scholl sie gemalt hat, das war sie nicht, dass sie ein Vorbild sein kann für heutige junge Menschen vor allem. Und ich habe etliche Lesungen an Sophie-Scholl-Schulen gemacht und war wirklich erstaunt, dass selbst 12-, 13-Jährige sich ungeheuer engagiert haben. Und ich glaube, sie gehört, wie auf einer ganz anderen Seite, zum Beispiel Anne Frank, zu den Menschen, die Vorbild sein können und es auch sind. Und selbst wenn nicht jeden Tag über sie geredet wird, ich glaube aber ihr Vermächtnis, dass man etwas tun muss, auch wenn alle gegen einen sind, allen Gedanken zum Trotz sich erhalten, das war ihr Widerspruch, und dass man engagiert sein kann und für eine offene und freie Gesellschaft kämpfen kann, das ist ein Vorbild, das auch in unserer Zeit noch junge Menschen und auch anderen imponiert und auch wichtig ist. Und ich glaube, sie steht auf einem Sockel, ohne dass sie jetzt heute eine Ikone ist, sondern ein Mensch voller Widersprüche, der einem Mut macht.
Barbara Beuys, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich auch. Und Grüße aus Köln.
Barbara Beuys hat eine Biografie geschrieben über Sophie Scholl, als Taschenbuch im Inselverlag erschienen. Und das Gespräch mit ihr haben wir vor der Sendung aufgezeichnet, nachzuhören und nachzulesen, wie immer auf unserer Seite ndr.de/ndrkultur.